Guten Morgen, auch von meiner Seite. Luki, jetzt mit der Kamera hat doch ganz gut gepasst. Das Thema von heute heißt Rückblick. Und falls ihr euch wundert, was dieser Kreis hier in der Mitte sein soll, könnt ihr jetzt interpretieren, wie ihr wollt, entweder als Rückspiegel, wobei das wenig Sinn machen würde, weil das ja dann dahinter wäre, aber oder als Fernrohr oder als Kameralinse auch. Das heißt, vielleicht will derjenige, dem die Kamera gehört, dann die Kamera unbedingt auch zurückhaben nach der Predigt heute, zum Rückblick geht. Ich hoffe, dass wenn wir auf unser Leben zurückblicken, dass unsere Welt im Vergleich zu heute genauso auf dem Kopf stand früher, wie wir hier auf diesem Titelbild sehen können. Aber dazu später mehr. Paulus hat es immer wieder getan. Er hat immer wieder nach hinten geschaut. Er ist immer wieder zurückgegangen. Er hat geschaut, wo kam er her? Wo hat Gott gewirkt? Was hat Gott in seinem Leben getan? Und er kehrte immer wieder zum Evangelium zurück. Und die Frage ist, wenn Paulus das immer wieder getan hat, wenn Paulus immer wieder sich das ins Bewusstsein gerufen hat, es den Gemeinden in den ganzen Briefen wieder ins Bewusstsein gerufen hat, wo kommt ihr her? Was hat Gott an euch getan? Was war euer Zustand vorher? Wenn Paulus das getan hat, wie viel mehr müssen wir das denn nicht auch tun? Und die Frage ist, ist das Evangelium etwas, was wir wirklich verstanden haben, oder ist es, was wir vielleicht, ja, vielleicht ist es sogar das Erste, was wir überhaupt so richtig gehört haben über das Christentum und wir denken, okay, das ist so für Einsteiger, das ist so, um die Fahrkarte zu lösen und dann ist man an Bord und dann kann man sich vielleicht um andere Dinge kümmern, dann kann man sich um höchst theologische Fragen irgendwie streiten oder sich darüber schlau machen und dann agiert man auf einem ganz anderen Level. Oder ist das Evangelium vielleicht etwas, wohin wir jeden Tag zurückkehren müssen? Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist es Bestandteil von unserem Evangelium, von unserem Alltag? Ist es etwas, zu dem wir täglich zurückkehren? Und der heutige Text, über den ich predigen möchte, steht in Epheser 2, die Verse 1 bis 10. Und wenn wir uns den Epheserbrief anschauen, die ganz grobe Einteilung vom Epheserbrief, dann sehen wir, dass von 6 Kapiteln, dass Paulus erst ab dem 4. Kapitel anfängt, der Gemeinde überhaupt zu sagen, was sollen sie denn tun? Was uns vielleicht manchmal ein bisschen abschreckt, Bibel zu lesen oder eine Predigt zu hören oder irgendwas in der Richtung zu tun ist, dass wir denken, wow, dann werde ich ja überführt, dann muss ich ja wieder irgendwas tun, dann weiß ich ja, wie falsch ich liege und so weiter und so fort. Aber wenn wir uns diesen Brief anschauen, dann sehen wir, die ersten 3 Kapitel vom Epheserbrief, die gehen letztlich nur über das Evangelium und darüber, was das Evangelium für Auswirkungen auf unser Leben hat. Die erste konkrete Aufforderung finden wir erst in Kapitel 4. Und der Epheserbrief ist nicht der einzige Brief, den wir im Neuen Testament haben, bei dem das der Fall ist. Einer der, ja, mit längsten Briefe, der Römerbrief, da ist es noch viel heftiger, wenn man sich das anschaut, verwendet Paulus die ersten 11 Kapitel von 16 Kapiteln dafür, der Gemeinde in Rom das Evangelium zu bringen. Und Paulus, der eröffnet seinen Brief an die Gemeinde in Rom und sagt, ich habe von euch gehört, ich war selbst noch nicht bei euch, ich habe euch noch nicht wirklich kennengelernt, aber das, was ich von euch gehört habe als Gemeinde, das ist so ermutigend, das ist so schön zu sehen, wie ihr unterwegs seid, wie ihr geistlich wächst, was für eine Liebe ihr habt. Und dann könnt ihr ja meinen, okay, schön, dann kann der Paulus seinen Brief wieder beenden. Aber was sagt Paulus in Vers 8 im Kapitel 1? Lobt er die Gemeinde und sagt, schön, wie ihr unterwegs seid. Und in Vers 15 sagt er, Leute, aber wisst ihr was? Ich schreibe euch mal was zum Evangelium. Und dann denken die vielleicht, wow, wie kann das sein? Offensichtlich haben sie es doch verstanden. Offensichtlich ist es doch gut, wie die Gemeinde unterwegs ist. Wieso müssen die jetzt wieder das Evangelium hören? Gibt es nicht viel interessantere Dinge? Gibt es nicht viel wichtigere Dinge vielleicht? Aber vielleicht ist es doch einiges wichtiger, als wir es vielleicht manchmal denken. Ich möchte mal den Text für heute lesen. Und damit wir den Kontext ein bisschen haben, fange ich bei Epheser 1, Vers 22 an. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, damit sein Leib ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und es nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wisst ihr, ich denke, das Problem, oder als Gemeinde ist es nicht unser Problem, oder als Christen ist es, denke ich, nicht so sehr unser Problem zu sagen, wie wir als Christen leben sollen. Ich denke, da gibt es sehr, sehr viel Input dazu, und das ist auch das Natürlichste, denke ich, wohin der Mensch, wohin wir als Mensch tendieren. Was müssen wir denn jetzt tun? Wie müssen wir uns denn jetzt verhalten? Ich denke nicht, dass das unser größtes Problem ist. Ich denke, dass wir vielleicht eher ein Problem damit haben, zu verstehen, wer wir als Christen sind. Was mit uns geschehen ist, nachdem wir errettet wurden, dass wir neues Leben bekommen haben und was das für uns bedeutet. Als wiedergeborene Christen sind wir Errettete. Und mein erster Punkt heißt, errettet wovon? Ich möchte nochmal die ersten 3 Verse lesen. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. In diesen 3 Versen, und wie gesagt, in den ersten 3 Kapiteln eigentlich vom Epheserbrief, erinnert Paulus die Geschwister in Ephesus daran, in welchem Zustand sie sich vor ihrer Errettung befanden. Und er spricht hier von deinem und er spricht hier von meinem Zustand, in dem wir uns befunden haben, bevor wir errettet wurden. Und er spricht von dem Zustand, in dem sich jeder Mensch von Natur aus befindet, der nicht errettet ist. Nämlich Tod in Übertretungen und Sünden. In 2. Korinther 4, 3 bis 4 wird es nochmal ein bisschen von der anderen Seite beleuchtet, wo es heißt, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Zum einen werden wir beschrieben als welche, die tot waren in ihren Übertretungen, in ihrer Sünde. Und hier werden wir als welche beschrieben, die verblendet sind, die letztlich blind sind. Die Sinne des Menschen sind von Geburt an verblendet aufgrund der Sünde. Der Mensch ist von sich aus nicht in der Lage, die Herrlichkeit Christi zu erkennen, wie wir hier auch sehen können. Denen der Gott dieser Welt die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Und die Tatsache, dass wir keinen Blick dafür hatten, dass wir blind waren für das Evangelium, für die Herrlichkeit Gottes, die hat nicht dazu geführt, dass wir einfach nur verblendet waren und uns deshalb passiv in irgendeine Ecke gesetzt haben und eine neutrale Stellung Gott gegenüber eingenommen haben, weil wir ihn ja schließlich nicht sehen konnten. Nein, es war viel, viel schlimmer. Der Sinn des Menschen bestand seit Beginn der Schöpfung allein darin, Gott zu verherrlichen, allein zu seiner Ehre zu leben. Gott schuf den Menschen als Anbeter. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, was ist denn so das Wichtigste, was uns in den Sinn kommt, dann denken wir vielleicht auch oft, das Wichtigste ist, dass wir errettet sind und dass andere Menschen errettet werden. Aber die Frage ist es denn wirklich das Ziel? Ist es denn wirklich der Wunsch Gottes? Hat denn Gott jemals gesagt, das Wichtigste ist, dass Menschen errettet werden? Vielleicht hört sich das jetzt ein bisschen hart an, aber die Bibel sagt es an keiner Stelle. Die Bibel sagt etwas ganz anderes und das Evangelium führt uns zu etwas viel Größerem als nur dazu, errettet zu werden. Und wenn das Ziel des Menschen von Anfang an das gewesen wäre, errettet zu werden, dann müssen wir auch sagen, dann hätten Adam und Eva vor dem Sündenfall keinen Sinn in ihrem Leben gehabt, weil sie keine Sünde hatten, von der sie hätten errettet werden müssen. Auch Adam und Eva hatten vor dem Sündenfall einen Sinn in ihrem Leben. Also hat unsere Verblendung nicht nur dazu geführt, dass wir Gott gegenüber eine neutrale Stellung eingenommen haben, sondern dass wir mit dem Sündenfall uns selbst angefangen haben anzubeten. Nach dem Sündenfall haben wir nicht aufgehört anzubeten, weil wir von Natur aus einfach so geschaffen sind. Wir haben nur angefangen oder wir haben nur das Objekt unserer Anbetung vertauscht. Anstatt den einzig wahren, den einzig lebendigen Gott anzubeten, haben wir uns letztlich selbst auf den Thron unseres kleinen Reiches gesetzt. Wie es auch deutlich in Römer 1, Vers 25 zum Ausdruck gebracht wird, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten, also das ist der Mensch in seinem natürlichen Zustand, und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Da wird der Mensch in seinem sündhaften Grundzustand beschrieben. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten, mit der Lüge von Eden, wo Satan zu Menschen kam und sagt, weißt du was, du kannst sein wie Gott. Gott hat nur Angst. Gott hat nur Angst, dass du so wirst wie er. Du hast ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Allein schon die Faszination von der Vorstellung, wir könnten unser eigener Gott sein. Das ist die Lüge, wo wir es vertauscht haben, wo es nicht mehr dein Reich komme, dein Wille geschehe war, sondern es war mein Reich komme, mein Wille geschehe. In meinem Leben, am besten auch in dem Leben von allen Menschen, die um mich herum sind, damit ich ein möglichst angenehmes Leben habe. Mein Reich komme, mein Wille geschehe, auf der Arbeit, zu Hause. Das ist die Ursache, letztlich mit allen Kämpfen, mit denen wir zu tun haben. Das ist der Grund für alle Streitigkeiten, für jeden Unfrieden, den wir untereinander vielleicht haben oder den wir in der Familie oder auf der Arbeit letztlich haben. Es ist nichts anderes als ein Kampf um Anbetung. Wir wollen angebetet werden. Jeder Mensch möchte von Natur aus angebetet werden. Das war nicht nur der Grundzustand von den Ephesern, bevor sie gläubig wurden, sondern es war, wie gesagt, auch deine und meine Ausgangssituation. Hier standen wir als verlorene Menschen, verblendet und nicht dazu fähig, Gottes Herrlichkeit zu sehen und beschränkt auf unser eigenes, kleines, erbärmliches Reich, was wir uns bis zu dem Zeitpunkt aufgebaut hatten und wofür wir bis zu dem Zeitpunkt gelebt hatten. Menschen, die nicht nur völlig an ihrer eigentlichen Bestimmung vorbeigelebt haben, nämlich der allein zur Ehre Gottes zu leben, sondern die aufgrund unserer Sündhaftigkeit auch nicht mal dazu in der Lage waren, Gemeinschaft mit unserem Schöpfer zu haben. Und stattdessen haben wir uns mit allem, was wir hatten, mit allem, was wir waren, gegen Gott aufgelehnt und gegen ihn rebelliert. Das war der Grundzustand, den Paulus hier beschreibt. Das ist der Grundzustand, den die ganze Bibel eigentlich zeigt, in dem sich jeder Mensch, der ohne Gott ist, befindet. Errettet wovor? Aus diesem Grundzustand. Errettet wodurch? Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Wodurch sind wir errettet? Womit fängt Paulus hier an? In den ersten drei Versen sagt ihr, schaut, das war euer Zustand. So saht ihr aus. Und Vers 4, Gott aber. Es bist nicht du, es war nicht ich, es war nicht der Mensch. Das Evangelium fängt bei und mit Gott an. Er ist es, der die Initiative ergreift und einen Weg aus der Verlorenheit und Verblendung des Menschen bahnt. Und wie könnte es auch anders sein? Erinnern wir uns noch? Vers 1, wir waren tot in unseren Übertretungen und Sünden. Was kann man denn von einem Toten erwarten? Wahrscheinlich habt ihr schon mal von der Stelle in Hesekiel gelesen oder gehört, Hesekiel 37, wo Gott Hesekiel auf dem Feld stellt, mitten in der Wildnis, und es ist ein Feld, das übersät ist mit menschlichen Skeletten. Und Gott sagt zu Hesekiel, sprich und weissage zu diesen Knochen, sprich und weissage zu diesen, ja, was waren das? Es waren nicht nur Leichen, es waren Knochen, und es stand dort, es waren trockene Knochen. Was soll aus diesen trockenen Knochen noch entstehen können? Und Gott hat zu Hesekiel gesagt, geh hin und weissage, und ich werde ihnen Leben geben. Und Hesekiel hat es getan, und Gott gab Leben. Was kann man von einem Toten erwarten? Nichts. Gott aber, der reich ist an Erbarmen. Gott hat Mitgefühl, Gott hat Mitleid und er ist barmherzig. Er hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, lebendig gemacht. Aus Gnade sind wir errettet. Wie ist diese Gnade für uns sichtbar geworden? Es war nicht so, wie Luki das letzte Woche auch schon gesagt hat, dass Gott gesagt hat, ich bin mal gnädig und vergesse es mal kurz alles. Dann können wir einfach resetten auf Null und dann geht es wieder von vorne los. Wir wissen ja, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Aber wir wissen auch, dass Gott heilig ist. Wir wissen auch, dass Gott gerecht ist. Und als ein heiliger Gott kann er keine Gemeinschaft mit der Sünde haben. Das widerspricht seinem Wesen. Und er kann Sünde nicht unbestraft lassen. Und deshalb ist er selbst Mensch geworden, ist auf dieser Erde gewandelt, lebte vor uns und zeigte uns, was es bedeutet, ein gottzentriertes Leben zu führen, ein demütiges Leben zu führen. Als der Schöpfer ließ er sich von seinen Geschöpfen verspotten, auspeitschen und ging den Weg bis zum Tod am Kreuz, um sich selbst als Opfer zu bringen, weil er der Einzige war, der dieses Opfer bringen konnte, ein perfektes, ein makelloses Opfer. Es kann nur derjenige sterben für andere Menschen, der selbst keine Schuld hat. Oder, wie man sagen könnte, der gerechte Herrscher stirbt für die ungerechten Rebellen. Er stirbt für dich und mich. Und Petrus hat es in 1. Petrus 3, Vers 18 so ausgedrückt, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Wodurch sind wir errettet? Allein durch Gnade. Aber es kommt noch besser. Wozu sind wir errettet worden? Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Es ist nicht die Rechtfertigung aus Glauben, weshalb wir errettet wurden. Es ist nicht, damit wir ein besseres Gewissen haben. Es ist nicht, damit unsere Sünden vergeben werden. Es ist nicht, damit wir einfach später mal nicht in die Hölle kommen. Ja, wir kommen nicht in die Hölle. Ja, uns werden die Sünden vergeben. Ja, wir dürfen gerecht vor Gott stehen. Aber das war alles nicht der Grund, wozu wir errettet wurden. All das, was wir mit unserer Errettung geschenkt bekommen haben von Gott, das hat ein viel, viel größeres Ziel. Das hat einen viel größeren Sinn. Nämlich den, dass Gott uns in eine Position wiederbringt, aus der heraus wir überhaupt wieder in der Lage dazu sind, unserer Berufung gemäß zu leben. Dazu zu leben, wozu wir überhaupt geschaffen wurden. Nämlich dazu, dass wir uns an Gott erfreuen können, weil wir seine Heiligkeit oder seine Herrlichkeit sehen und erkennen können. Wir sind dazu erschaffen worden, ihn zum Zentrum unserer Anbetung zu machen. In 2. Korinther 5, Vers 17 steht, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Auch hier schreibt Paulus, so sind wir gewesen. Wir waren wie die Welt, wir waren alt. Jetzt sind wir aber nicht mehr so. Wir haben geredet wie die Welt, wir haben gedacht wie die Welt, wir haben danach gestrebt, wonach die Welt strebt. Wir haben geträumt, wovon die Welt träumt. Aber das war. Mit eurer Errettung seid ihr erneuert worden. Wir sind eine neue Schöpfung geworden und haben eine so viel höhere Bestimmung, als nur für uns selbst zu leben. Und die Frage ist, können wir uns dafür begeistern? Können wir das fassen, was es für eine Gnade ist, was es für ein Geschenk ist, dass wir aus diesem völlig hoffnungslosen Zustand zum Leben erweckt wurden, dass wir, die wir tot waren, wie diese Knochen auf dem Feld in Hesekiel 37, dass wir wie die auch wieder zum Leben erweckt wurden und in einen Zustand gebracht wurden, aus dem heraus wir unsere eigentliche Bestimmung gemäß leben können. Können wir uns dafür begeistern? Und wenn wir uns nicht dafür begeistern können, dann müssen wir uns die Frage stellen, wieso können wir uns nicht dafür begeistern? Haben wir es vielleicht vergessen, wovon Gott uns gerettet hat, wodurch Gott uns gerettet hat und vor allem, wozu Gott uns gerettet hat? Hätten wir das noch viel mehr vor Augen, dann könnten wir gar nicht anders als begeistert sein davon. Wie vorhin schon gesagt, in Römer 1 bis 11 legt Paulus das Evangelium in aller Ausführlichkeit richtig schön aus für die Gemeinde in Rom. Und dann kommt der Cut, der inhaltliche Cut ein Stück weit, wo er dann sagt, okay, wir haben das jetzt alles gehört, so ist es, jetzt kommen wir mal zur Anwendung. Und ab Vers 12 schreibt er dann, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ich ermahne euch nun, nachdem er alles erklärt hat, nachdem er wieder das Evangelium der Gemeinde gebracht hat, die sowieso schon so fest stand und so vorbildlich gelebt hat. Aber er sagt, ich ermahne euch nun, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, weil wir sehen, wie gnädig, wie barmherzig Gott ist, deshalb ermahne ich euch. Unsere Reaktion darauf soll die sein, dass wir unsere Leiber darbringen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Unser vernünftiger Gottesdienst ist nicht der, der jeden Sonntag hier im Hohenzollernring oder in irgendeiner anderen Gemeinde stattfindet. Wir, unser Leben, unsere gesamte Ausrichtung, unser Denken, unsere Wünsche, all das soll ein Gottesdienst sein. Und nicht irgendein Gottesdienst, sondern ein Gottesdienst, an dem Gott gefallen hat. Und wenn wir nicht danach streben, dass unser Leben zu so einem Gottesdienst wird, dann können wir so viele Gottesdienste hier in der Gemeinde oder sonst irgendwo besuchen. Gott wird daran keinen Gefallen haben und Gott wird dadurch nicht geehrt werden. Und wir selbst werden höchstwahrscheinlich auch keinen Nutzen davon haben. Wenn wir nicht verstehen, was das Evangelium ist, wenn wir nicht verstehen, wozu wir das Evangelium haben. Ja, es ist die gute Botschaft, es ist die Botschaft der Errettung, aber es ist auch eine Errettung mit einem Ziel. Nicht die Errettung ist das Ziel, sondern Veränderung ist das Ziel. Heiligung ist das Ziel. Veränderung an den Punkt, dass wir Stück für Stück, nachdem wir zum Glauben gekommen sind, weiter verändert werden, damit wir immer mehr in sein Bild verändert werden, damit wir immer weiter ihm ähnlich werden. Und mit der Errettung haben wir alles bekommen, was wir dafür brauchen. Alles. Es ist nichts, was Gott zurückhält. Wir können niemals sagen, ich bin aber so, wie ich noch vor 10 Jahren war, weil Gott mir irgendwas vorenthält. Nein. Wir haben so viele Bibelstellen, wo wir deutlich sehen können, dass Gott uns alles gegeben hat, was zu einem Leben in der Gottesfurcht und der Heiligung notwendig ist. Jetzt könnten wir hier aufhören und sagen, wow, schön, jetzt haben wir eine ordentliche Breitseite abbekommen und jetzt könnt ihr uns deprimiert in die Ecke setzen und mal überlegen, was alles so falsch läuft in unserem Leben. Die ersten beiden Punkte vielleicht weniger, aber der letzte Punkt wäre vielleicht doch ganz gut, wenn wir überlegen, was ist es denn vielleicht, was uns vielleicht bedrückt, wenn wir darüber nachdenken? Welche Punkte sind es denn vielleicht in deinem und in meinem Leben, wo wir sagen, wow, habe ich denn das Evangelium wirklich verstanden? Oder wenn ich es mal verstanden hatte, wenn ich schon mal dieses Feuer hatte und es wirklich und ich wirklich begeistert davon war, wieso bin ich es denn jetzt nicht mehr? Was hat sich denn in meinem Leben eingeschlichen, was mir diesen Blick darauf verdeckt? Aber weder im Römerbrief noch im Korinther- oder im Epheserbrief ist es der Effekt, den Paulus oder Gott durch Paulus hier erzielen möchte. Also der, dass wir irgendwie jetzt deprimiert da sitzen und überlegen, wow, ich kann ja gar nichts und ich bin ja gar nichts. Sondern Gott möchte dadurch etwas ganz anderes bewirken. Es war nie Gottes Wesen, um solche Wahrheiten, sag ich jetzt mal, um die Ohren zu hauen, um uns dann damit sitzen zu lassen. Was aber schon immer sein Wesen war, ist, dass er trotz unserer Schwächen, dass er trotz unserer Fehler, trotz unseres Versagens in seiner Liebe und in seiner Gnade uns verändern möchte. Und was schon immer Gottes Wesen war, ist, dass er trotz seiner Allmacht, trotz seiner Allwissenheit dich und mich errettet hat. Es ist nicht so, dass Gott überrascht wäre. Es ist nicht so, dass Gott frustriert wäre, weil er gehofft hatte, dass es irgendwie anders wird. Gott hat dich errettet und er hat vor deiner Errettung, vor deiner Geburt, vor Grundlegung der Welt ganz genau gewusst, wie es sein wird. Und er hat dich trotzdem errettet. Und er möchte trotzdem, dass du zu seiner Ehre lebst. Derselbe Gott, der nur ein Wort gesprochen hat und damit das Universum geschaffen hat, getrieben von derselben Liebe, die wir am Kreuz auf die grausamste Art, die da für uns sichtbar wurde. Derselbe Gott möchte, dass wir zu seiner Ehre leben. Er möchte, dass Menschen, die dich und mich sehen, die dir und mir begegnen, durch uns gesegnet werden. Er möchte uns gebrauchen für seinen großen Plan. Und da müssen wir uns die Frage stellen, ist denn unser Plan wirklich größer? Ist denn unser Plan wirklich wichtiger, den wir hatten? Wenn wir errettet sind, dann stehen wir gerecht vor Gott. Aber wir leben immer noch in unserem sündigen Leib. Wir leben immer noch in dem Fleisch. Wir haben immer noch mit Sünde zu kämpfen. Aber jetzt haben wir im Vergleich zu vor unserer Errettung die Mittel, die Möglichkeiten, die Beziehung zu Gott, den Heiligen Geist, damit wir diese Probleme, diese Sünde in unserem Leben überkommen können, dass wir sie besiegen können. Das hatten wir nicht und es hat kein verlorener Mensch, kein Mensch ohne Gott hat diese Möglichkeit. Aber wir, die wir errettet sind, haben aus Gottes Gnade die Möglichkeit, gegen die Sünde in unserem Leben anzukämpfen. Und Gott kennt uns und Paulus kennt den Kampf. Er selbst hat diesen Kampf gekämpft. Und er weiß, wie sehr die Welt lockt, auch nach unserer Wiedergeburt, wie unser alter Mensch gefüttert und bedient werden möchte. Aber wohin soll uns dieser Kampf mit dieser Sünde, wohin soll er uns führen? Nicht, wie vorhin schon kurz gesagt, dass wir jetzt deprimiert da sitzen und verzweifeln, sondern es soll uns alleine in die Abhängigkeit Gottes führen. Es soll uns in die Gemeinschaft mit ihm treiben, in seine Gnade, in seine Vergebung, die jeden Tag neu sind. Es ist seine Gnade und es ist seine Liebe, dass wir uns hier frei versammeln dürfen, dass wir sein Wort in unserer Sprache, in unseren Händen halten und verstehen können. Es ist seine Liebe und es ist seine Güte, die es ermöglicht, dass wir eine Gemeinde haben, in der wir zusammen diesen Weg gehen dürfen. Und es ist seine Güte, dass wir einander haben dürfen in dieser Gemeinde, um uns gegenseitig auf diesem Weg anzuspornen, in Mentoring-Beziehungen oder in Zweierschaften oder in Hauskreisen geistlich zu wachsen. Das ist Gnade, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir waren, als Gott uns errettet hat, sondern dass wir wachsen dürfen, dass wir Stück für Stück ablegen dürfen, was uns daran hindert, Gott von ganzem Herzen nachzufolgen. Der nächste Vers, in Epheser 2, Vers 11, darum, Paulus hat es erklärt, in Versen 1 bis 10 wieder das Evangelium erklärt, und er sagt, deshalb, darum gedenkt daran, dass ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet. Deshalb blickt zurück, deshalb der Titel Rückblick, denkt daran, erinnert euch, und werdet korrigiert und werdet dankbar dafür, wenn ihr korrigiert werdet, weil ihr wisst, wie anfällig ihr für Fehltritte seid, weil ihr wisst, welche Fehlentscheidungen ihr schon getroffen habt, wie leicht ihr euch von dem Gottesdienst abbringen lasst, der Gott wohlgefällig ist. Seid dankbar, wenn ihr korrigiert werdet, weil ihr wisst, dass es Gott ist, der euch korrigieren möchte, dass es Gott ist, der euer Leben verändern möchte. Dass er derjenige ist, der euch zu seiner Ehre gebrauchen möchte. Denkt daran, darum denkt daran, blickt zurück. Wieso? Weil es dein Leben auf den Kopf stellen wird. Und wenn es dein Leben nicht auf den Kopf stellt, dann können wir uns gerne im Anschluss noch unterhalten oder irgendwann später. Es stellt dein Leben auf jeden Fall auf den Kopf. 1738 hat Charles Wesley eine Hymne geschrieben, von der ich da hier mal zwei Verse an die Wand werfen möchte. Der erste Vers: Kann es denn sein, dass Gott mir gibt ein Anrecht auf des Heilands Blut? Starb er für mich, der ihn betrübt, gab er sein Leben mir zu gut. O große Liebe, mein Gewinn, du gabst dein Leben für mich hin. O große Liebe, mein Gewinn, du gabst dein Leben für mich hin. Er kommt von seines Vaters Thron, nicht messbar ist der Gnadentat. Nur Liebe treibt den Gottessohn, der sich für mich entäußert hat. Unendlich frei ist Gottes Gnad, weil sie auch mich gefunden hat. Unendlich frei ist Gottes Gnad, weil sie auch mich gefunden hat. Wie gesagt, das sind zwei Strophen nur von einer Hymne, die Charles Wesley 1738 geschrieben hat. Er war einer der großen Erweckungsprediger auch. Und er hat im Laufe seines Lebens 6500 Hymnen geschrieben. Was trieb Wesley an diesem Punkt? Wie konnte ein Mann, ein Mensch, so viele Loblieder, so viele Lieder zu Gottes Ehre schreiben? Und es kommt immer wieder raus, wie das möglich war. Es war deshalb und allein deshalb möglich, weil er begeistert war. Und weil er sicher nicht nur in seiner täglichen stillen Zeit, sicher nicht nur in seinen Predigtvorbereitungen, sondern auch, wie wir hier sehen können, auch in seinen Liedern, sich das Evangelium immer und immer wieder neu vor Augen gehalten hat, immer wieder neu sich ins Bewusstsein gerufen hatte. Wo komme ich her? Was hat Gott an mir getan? Wozu bin ich errettet worden? Wie hat er mich verändert? Wozu lebe ich? Weil er überwältigt davon war, dass Gott ihn aus seinem gottlosen Leben herausgerissen hat und ihm seine Blindheit in Bezug auf Gott genommen hat. Auch er blickte zurück. Und wir müssen uns fragen, haben wir eine ähnliche Begeisterung wie er? Haben wir vielleicht nur ein bisschen so eine Begeisterung wie Wesley? Wie sieht unsere Reaktion darauf aus, wenn wir das Evangelium hören? Gähnen wir und sagen, wow, Anfängerstoff oder sagen wir, nein, das ist etwas, wo wir jeden Tag wieder zurückkommen müssen dahin? Was bedeutet uns das Evangelium? Wie sehr lassen wir uns, und wenn wir vielleicht auch schon lange im Glauben stehen, wie sehr lassen wir uns auch heute noch davon auf den Kopf stellen, zu Gottes Ehre? Und das, weil wir einfach nicht anders können, weil wir so überwältigt sind davon. Rückblick. Ich hoffe, dass wenn wir nach vorne schauen, das Bild passt. Und ich hoffe, dass wenn wir zurückblicken, uns bewusst ist, wo wir herkommen. Unsere Welt stand auf dem Kopf, unsere Welt war absolut daneben. Und ich denke, diese Stelle, aber auch ganz viele andere Stellen, die ganze Bibel letztlich, die will uns an diesen Punkt bringen, dass wir nach vorne schauen, dass wir den richtigen Weg gehen und dass wenn wir zurückblicken, und das ist immer, wenn wir zurückblicken, wir sehen, Gott hat uns seither verändert. Nicht nur damals, als ich errettet wurde, sondern auch gestern noch, auch noch vor 5 Jahren, wenn ich vor 20 Jahren errettet wurde. Er hat mich immer und immer weiter verändert in sein Bild. Ich hoffe, dass er nicht so aussieht, dass wir jetzt absolut daneben unterwegs sind und dass wir, wenn wir zurückschauen, die Welt gepasst hat. Ich hoffe auch, dass es nicht so ausschaut, dass wir jetzt falsch unterwegs sind und dass wir noch nie gewusst haben, was überhaupt richtig ist. Aber selbst wenn beides davon zutreffen sollte, es gibt immer einen Weg hierhin. Es gibt immer einen Weg dahin, dass uns Gott heute wieder auf den richtigen Weg setzt, dass uns Gott heute wieder dahin bringt, dass wir in der Lage sind, ihm zu dienen. Und dass, wenn wir dann zurückblicken, sagen können, wow, ich durfte wachsen in dem letzten Monat, ich durfte wachsen in der letzten Woche, ich durfte wachsen gestern im Glauben. Wieso? Weil mir bewusst ist, was das Evangelium ist, was Gott getan hat und wozu Gott mich errettet hat. Nämlich damit ich wachse, damit ich zu seiner Ehre lebe. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Mein Herr, ich möchte danken dafür, dass du uns herausgerissen hast, dafür, dass du diesen Weg gebahnt hast, damit wir errettet sein dürfen, damit du uns wieder in den Zustand bringst, aus dem heraus wir zu deiner Ehre leben können, mein Herr. Und ich möchte dich für mich bitten, ich möchte dich für jeden von uns hier bitten, dass es uns wichtiger wird, Tag für Tag, dass wir uns es jeden Tag einfach vor Augen halten und dass wir jeden Tag auf diesem Wissen, auf dieser frohen Botschaft gründen. Dass es uns treibt, egal wo wir sind, ob es zu Hause, ob es im Beruf, ob es in der Schule, ob es in der Uni ist, dass wir uns von dir und von deiner guten Botschaft leiten und verändern lassen, mein Herr. Danke für deine Vergebung, danke für deine Liebe, danke, dass du uns verändern möchtest, auch wenn wir es manchmal nicht möchten, dass du Geduld mit uns hast. Danke, dass du uns einfach nicht aufgibst. Und ich möchte dich bitten, dass wir das mehr verstehen lernen, sodass wir aus Dankbarkeit und aus Liebe zu dir, dass wir aus Begeisterung alles daran setzen, geistlich zu wachsen, zu dir umzukehren und wirklich den Weg zu gehen, der dir Ehre bereitet. Amen.